Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Nina Bus-Bartels bin ich. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen hier für euch jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Heute geht es darum, was digitale Technologien wie künstliche Intelligenz mit der Krise der Demokratie zu tun haben.
Immer mehr Content, immer mehr Informationen, mit der Sie umgeben sind, ist KI-generierte Information, bei der man nicht mehr sagen kann, ob sie, zum Beispiel ein Bild, eine reale Situation abbilden oder eine völlig fiktive.
Das ist Ziad Mahaini, unser Redner heute im Hörsaal. Er ist Professor für angewandte Ethik an der Hochschule Karlsruhe und Leiter des Zentrums für ethische Fragen im 21. Jahrhundert.
Wenn Sie ein Meer an Informationen haben, indem Sie zu jeder noch so wahren oder abstrusen Vorstellung und Weltbild immer die passenden Informationen, die passenden Bestätigungen finden, dann können Sie Ihre Realität sich ganz individuell zusammenbauen. Und das führt zur Partikularisierung der Gesellschaft, die ja unleugnbar ist.
Warum diese völlig unterschiedlichen Vorstellungen und Weltbilder besonders für Demokratien fatal sind, erklärt Ziad Mahaini in seinem Vortrag. Außerdem beschreibt er, warum auch die zentralistische Struktur von künstlicher Intelligenz für Demokratien problematisch ist. Seinen Vortrag hat er am 29.10.2025 im Rahmen der Ringvorlesung Schöne neue Welt, welche Zukunft sieht die Digitaloligarchie für uns vor, gehalten.
Ja, ich möchte ein paar Gedanken anbieten zum Stand der Demokratie im Digitalzeitalter und als Untertitel habe ich ein Zitat gewählt von Peter Thiel. Peter Thiel muss man wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Silicon Valley-Ikone, gehört zu der berühmt-berüchtigten PayPal-Gang, einer der ersten Gründer in Facebook. Als Venture Capital-Investor steht er hinter vielen Startups im Silicon Valley und darüber hinaus. Und er ist gut vernetzt mit der amerikanischen Politik, insbesondere mit der Trump-Administration, und mischt sich auch immer wieder ein in den politischen Diskurs. Und von ihm stammt dieser Satz: I no longer believe that freedom and democracy are compatible. Und ich habe dieses Zitat als Untertitel gewählt, nicht weil es mir heute jetzt speziell um Peter Thiel geht, sondern weil dieses Zitat und die Haltung, die dahinter zum Vorschein kommt, durchaus exemplarisch ist für eine Haltung im Silicon Valley und im Big Tech und darüber hinaus, die davon ausgeht, dass die Demokratie eigentlich keine geeignete Gesellschaftsform ist, um die Gesellschaft in die Zukunft zu tragen. Und das Ganze verbindet sich ja auch jenseits von Big Tech mit demokratiekritischen bis demokratiefeindlichen Strömungen über die ganze Welt. Und darüber möchte ich gerne ein bisschen nachdenken, weil es mir scheint, dass die öffentliche Debatte zu diesem Thema eigentlich sehr verkürzt stattfindet und das Problem in seiner ganzen Breite vielleicht noch nicht genügend ausleuchtet. Springen wir mal vom Silicon Valley nach Deutschland. Hier kann man so den Verlauf dieser Debatte ganz schön ablesen, wenn man sich mal die Studien und die Umfragen der Körperstiftung anschaut. Die Körperstiftung hat 2021 begonnen, sich mit dem problematisch werden der Demokratie auseinanderzusetzen. Und 2021 war das noch eine Frage. Das war zur Zeit der Corona-Pandemie. Und da wurde die Frage gestellt, welche Gefahren bedrohen derzeit die Demokratie. Die Demokratie fühlte sich also noch sehr sicher, war aber mit gewissen Problemen konfrontiert. 2023 klang das dann schon ein bisschen anders als Ergebnis der Auswertung der Umfrage. Dort wurde konstatiert, dass die Deutschen das Vertrauen in ihre Demokratie verlieren. Und 2025 war jegliches Fragezeichen weg. Es wurde als Gewissheit einfach nur noch konstatiert, die Demokratie ist in der Krise. So, auch in diesem Thema ist das Silicon Valley in seiner, man könnte sagen, Innovationsfreundlichkeit immer schneller als Deutschland. Während also in 2024 noch darüber diskutiert wurde, ob es eigentlich eine Krise der Demokratie gibt oder nicht, wurde bereits in den Silicon Valley Letters die Frage diskutiert, ob es nicht an der Zeit wäre, dass die Amerikaner ihre Diktatorphobie hinter sich lassen. Also ihr Ressentiment gegenüber einer Diktatur als Gesellschaftsform. Und darin war natürlich verbunden auch die Frage, ob das nicht vielleicht sogar die bessere Gesellschaftsform für die Zukunft sei. Die Demokratie ist in einer Krise, das ist eine Gewissheit und das kann man auch daran ablesen, dass 2005 ungefähr, und 2005 ist ein wichtiges Datum, also so ungefähr die Zeit um 2005, das ist die Zeit, in der die Dynamiken des Web 2.0 starten. Also Social-Media-Plattformen, digitale Medien gehen an den Start, das erste Smartphone erscheint 2007. Man kann also sagen, das ist so die Zeit, in der das Digitalzeitalter beginnt. Und um 2005 kippt auch eine lange Welle der Demokratisierung. Also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs startete eine Welle der Demokratisierung, in der immer mehr Länder die Demokratie als Gesellschaftsform angenommen haben. Und das Ganze hat dann nochmal massiv an Fahrt aufgenommen in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, nach dem Zerfall der Sowjetunion und nach der Abnabelung der Warschauer Paktstaaten von der Sowjetunion. Und das hat in den 90er Jahren Francis Fukuyama in einem sehr berühmten Buch der damaligen Zeit zur These vom Ende der Geschichte verleitet. Und die These besagte, dass nun nach dem Zerfall der Sowjetunion und der kommunistisch-sozialistischen Systeme nach und nach alle Staaten, die liberal, also die nach dem westlichen Vorbild liberal-demokratische Gesellschaftsform annehmen werden und die Geschichte sozusagen in eine Art Steady State übergehen werde. Das war die Erwartung, die damals in den 90er Jahren geäußert wurde. Und tatsächlich nahm die Zahl der demokratischen Länder zu. Aber seit 2005 kippt diese Bewegung und seit letztem Jahr sind demokratische Länder wieder weltweit betrachtet in der Minderheit, sodass Politikwissenschaftler auch von einer demokratischen Rezession oder einer demokratischen Regression sprechen. Und darüber möchte ich mal Sie einladen, etwas tiefer nachzudenken und ich möchte das in folgenden Schritten tun. Zunächst mal möchte ich die Diagnose etwas gründlicher stellen. Was heißt es denn eigentlich, dass die Demokratie in der Krise ist? Wie lässt sich das vielleicht auch ein paar Zahlen, Daten und Fakten festmachen? Wie zementiert sich das? Und dann möchte ich gerne die Frage reformulieren und über die Reformulierung der Frage zu einem Perspektivwechsel kommen, weil, wie ich eingangs erwähnt habe, ich glaube, dass die öffentliche Debatte über die Krise der Demokratie eigentlich das Problem in seiner ganzen Tiefe und Komplexität dem nicht wirklich gerecht wird. Und ich hoffe, dass über einen Perspektivwechsel sich nochmal der Horizont öffnet, um tiefer in das Problem hineinzuschauen. Und dann werde ich, das wird der Hauptteil dieser Präsentation heute sein, nach Zusammenhängen Ausschau halten. Also was sind Gründe, was sind Ursachen, was sind Zusammenhänge auch zwischen digitalen Technologien und der Krise der Demokratie und was gibt es noch für Zusammenhänge darüber hinaus. Das Ganze führt uns zu einem Dilemma, in dem Demokratien meines Erachtens stehen, wenn sie versuchen, sich irgendwie zu stabilisieren und aus der Krise herauszukommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und ganz zum Schluss wird es in nur drei Schlagworten angerissen ein paar Ideen geben, um welche Begrifflichkeiten herum sich aus einem tieferen Verständnis heraus resultierende Gedanken über Auswege hier öffnen könnten. Gut, also gehen wir es an und beginnen wir mit der Diagnose der Krise der Demokratie. Und dazu lohnt es sich mal, den Edelman Trust Barometer anzuschauen. Der wird Jahr für Jahr durchgeführt, um den Zustand des Vertrauens von Menschen in Institutionen wie zum Beispiel Regierungen, Medien, Unternehmen und NGOs zu messen. Das heißt, wie sehr vertrauen Menschen eigentlich unterschiedlichen Institutionen? Und Sie sehen hier die weltweite Betrachtung, also der Global 25, und Sie sehen hier verschiedene Institutionen, also Regierungen, Medien, Unternehmen und NGOs. Und es wird danach gefragt, für wie kompetent werden diese verschiedenen Institutionen eingestuft und für wie vertrauenswürdig bzw. wie ethisch werden diese verschiedenen Institutionen eingestuft. Also damit ist gemeint, wie sehr glauben eigentlich die Menschen, dass diese verschiedenen Institutionen zum Wohle der Menschen agieren. Und das Bild ist ziemlich verheerend. Sie sehen, dass Regierungen mit Abstand am schlechtesten abschneiden. Regierungen werden als hoch inkompetent und hoch unvertrauenswürdig eingestuft und unethisch. Sie agieren also der Einschätzung nach nicht zum Wohle der Menschen und ihnen fehlt auch die nötige Kompetenz dazu. Am zweitschlechtesten schneiden Medien ab. Als kompetentesten werden noch Unternehmen betrachtet und als ethischsten werden NGOs betrachtet. Das ist die weltweite Betrachtung und jetzt ist es interessant, sich das Ganze mal anzuschauen. Wie sieht das eigentlich für Deutschland aus? Für Deutschland verschiebt sich das Bild nochmal massiv. Das heißt, in Deutschland werden keine dieser Institutionen als irgendwie kompetent eingestuft. Am kompetentesten auch hier wieder die Unternehmen, aber auch die bewegen sich an der Nulllinie lang. Und Regierungen werden nochmal als deutlich schlechter und inkompetenter eingestuft, als das Ganze auch weltweit gesehen wird. Also hier sieht man einen massiven Vertrauensverlust in Regierungen. So, was heißt jetzt eigentlich Vertrauensverlust? Nun, eine Frage, die hierbei gestellt wird, ist die folgende. Es wird der Satz gesagt, dass zum Beispiel in Bezug auf Regierungen, Regierungen absichtlich Menschen in die Irre führen, indem sie Dinge sagen, von denen sie wissen, dass sie eigentlich falsch sind, oder indem sie Dinge massiv verzerren. Das ist die Aussage, also Regierungen sagen absichtlich Dinge, von denen sie wissen, dass sie falsch sind, um Menschen in die Irre zu führen, oder sie verzerren sie massiv, um die Menschen in die Irre zu führen. Halten Sie diese Aussage für richtig oder für falsch? Und 70% aller, das ist jetzt wieder eine globale Betrachtung, Befragten, sind der Meinung, dass diese Aussage richtig ist. Und das Gleiche bezieht sich auch auf Journalisten und Medien und Unternehmen. Und wir sehen hier einen massiven Sprung von 2021 auf 2025 von 11 Punkten, weswegen der Edelman Trust Barometer auch von einem Decline of Authority spricht, also praktisch der freie Fall des Vertrauens in Autoritäten. Sie können sich ja mal selbst fragen, wie Sie eigentlich das beantwortet hätten. Gehen wir weiter, schauen wir etwas tiefer rein. Wozu führt das? Nun, das führt zu Frust oder die Übersetzung hier ins Deutsche ist das schöne alte Wort Groll. 23 von 26 Ländern der Global 26, in 23 von 26 Ländern verspürt eine Mehrheit der Menschen einen moderaten bis starken Groll, Frust, Wut, Zorn gegenüber den Regierungen, weil sie empfinden, dass sie ihr Leben eigentlich erschweren und nicht verbessern. Auch hier wieder interessant, Deutschland zu sehen. In Deutschland empfinden 70% der Menschen einen entsprechenden Frust, Groll oder Zorn. Und Deutschland ist das Land, in dem der Anteil derer, die ein hohes Maß an Zorn verspüren, am größten ist von allen Ländern dieser Global 26. Und dieses Frustpotenzial hat natürlich auch ein Potenzial, sich zu entladen. Global betrachtet sind 40% der Meinung, dass radikale Aktionen wie Cyberaktivität, also Cyberangriffe, Online-Angriffe, Desinformation, Gewalt und Sachbeschädigung akzeptable Mittel sind, um einen Wandel herbeizuführen. In Deutschland sind 60% der 18- bis 34-Jährigen, 60% der Meinung, dass das angemessen ist. Also, dass die Anwendung von Gewalt ein nötiges, vielleicht auch das letztmögliche Mittel, nachdem alles andere nicht funktioniert hat, ist, um einen Wandel herbeizuführen. Also, hier ist ein gewaltiges Frustpotenzial, das sich auf die Regierungsinstitutionen richtet. So, jetzt heißt das ja noch nicht zwingend, dass das ein Ausdruck für die Krise der Demokratie ist, weil viele dieser Werte, die ich hier genannt habe, waren ja globale Werte. Und global betrachtet gibt es ja Demokratien und es gibt andere. Es gibt Autokratien und andere Gesellschaftsformen. Also müssen wir einmal etwas detaillierter hineinschauen und dann wird es, wie ich denke, besonders interessant, wenn wir uns das Ganze mal auf Einzelländerebene betrachten. Dann stellen wir fest, dass die Länder, die besonders schlecht abschneiden, also in denen das Vertrauen in die Regierung besonders katastrophal tief ist, praktisch alles westliche liberale demokratische Gesellschaften sind. Und dass die Länder, die am besten abschneiden, genau die Länder sind, auf die man in einer traditionell eurozentristisch-kolonialistischen Überheblichkeit herabschaut und sagt, das sind doch eigentlich die Länder, die es falsch machen. Also Länder wie China, wie Indien, wie Saudi-Arabien, wie Singapur, in denen alle eher autokratische Strukturen vorherrschen. Diese Länder schneiden deutlich besser ab, genießen ein deutlich höheres Vertrauen ihrer Bürger in die Regierung. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie da drauf schauen können. Die eine ist wieder eine, ich würde sagen, typisch eurozentristische Perspektive. Naja, Sie können sagen, die Bürger dort, die haben es halt nicht richtig kapiert. Die sollten doch besser mal verstehen, dass eigentlich das die falsche Gesellschaftsform ist und die sollten doch bitte auch unsere Gesellschaftsform besser finden. Die andere Möglichkeit, drauf zu schauen, ist vielleicht etwas bescheidener und sich zu fragen, warum finden sich eigentlich liberale westliche Gesellschaftsformen alle hier am unteren Ende des Spektrums? Was gibt es hier an Entwicklungen, die das erklären können? Und im Übrigen, es ist völlig egal, welche Regierung gerade herrscht und ob es einen Regierungswechsel gibt oder nicht. Ein Regierungswechsel, wie wir ihn gerade in Deutschland hatten, führt nicht dazu, dass irgendwie das Vertrauen steigt. Das einzige oder ein von zwei Ländern, besonders interessant, das Land, in dem ein Regierungswechsel zu einer großen Veränderung, also einer Verbesserung des Vertrauens geführt hat, ist Argentinien. Darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Ein Land, in dem Javier Milei an die Macht gekommen ist, der eigentlich einem demokratischen Land eine autokratische Richtung gegeben hat. Das ist das Land, das sich hier verbessern konnte. Gut, so viel zur Diagnose der Krise der Demokratie, an der man, glaube ich, kein Fragezeichen mehr dahinter machen könnte. Ich möchte Sie jetzt einladen, aber mal drüber nachzudenken, ob wir über eine Reformulierung der Frage vielleicht noch mal eine neue Perspektive bekommen auf das Problem. Und die Art und Weise, wie ich die Frage reformulieren möchte, ist die folgende. Ist die Demokratie in der Krise oder ist sie einfach nur am Ende? In westlich-liberalen Ländern hat sich irgendwie so die Idee breit gemacht, dass man mit der Demokratie den heiligen Gral der Gesellschaftsform gefunden hat, der nun gekommen ist, um in alle Ewigkeit zu bleiben. Und alle anderen Länder werden irgendwann auch nach und nach verstehen, dass das natürlich die einzig richtige Gesellschaftsform ist. Und so breitet sich das dann in alle Gesellschaften aus. Genau das war ja die Idee von Francis Fukuyamas Ende der Geschichte. Und das gehört auch zur Wahrheit, liberale westliche Demokratien haben nicht selten versucht, mit gewaltsamen Interaktionen Demokratien in andere Länder reinzubringen und haben dort viele verheerende Spuren hinterlassen. Die Idee, dass sich Gesellschaftsformen sozusagen in einem Fortschrittsprozess befinden und auf einen Kulminationspunkt zulaufen, der die Demokratie ist, und dort für ewig fortbestehen würden, ist historisch betrachtet eine äußerst optimistische Idee, formulieren wir es mal so. Und es ist meines Erachtens hochinteressant, zur Öffnung des Horizontes mal in die antike Gesellschaftstheorie hineinzuschauen, in die antike politische Philosophie, wie die sich das eigentlich vorgestellt haben. Und deren Idee war nicht die einer kontinuierlichen Entwicklung auf einen Kulminationspunkt hin, sondern die waren der Auffassung, dass sich Gesellschaftsformen in einem Kreislauf befinden. Und in diesem Kreislauf gibt es drei sogenannte gute Gesellschaftsformen. Das sind gute, stabile Gesellschaftsformen, in denen der Fokus auf das Gemeinwohl dominiert. Und es gibt drei schlechte, dysfunktionale Gesellschaftsformen, in denen der Fokus auf das Eigeninteresse dominiert. Und das Spannende an dieser Idee ist, dass die Meinung vertreten wurde, dass das Kippen einer guten Gesellschaftsform in die schlechte schon in der guten Gesellschaftsform strukturell angelegt ist. Es ist sozusagen in die Logik der Gesellschaftsform eingeschrieben, dass sie irgendwann kippt und pervertiert und in ihre negative, dysfunktionale Form hinübergleitet. Und die eigentliche Aufgabe besteht darin, die guten und stabilen Gesellschaftsformen so lange wie möglich stabil zu halten und diese Phasen des Übergangs so kurz und in Anführungsstrichen blutarm wie möglich zu gestalten. Und diese Idee ist zum ersten Mal richtig ausformuliert worden bei Polybios, aber sie findet sich auch bei Cicero, bei Platon, bei Aristoteles. Es ist eigentlich immer ein ähnlicher Gedanke. Und in diesem Kreislauf der Gesellschaftsform wiederholen sich die Dinge natürlich nicht immer wieder identisch und auf die gleiche Art und Weise, aber gewisse Prozesse kehren immer wieder. So, jetzt greifen wir diesen Gedanken mal auf. Was heißt das denn für die Demokratie? Nun, in diesem Modell ist die Demokratie eine der drei guten, stabilen, funktionalen Gesellschaftsformen, die aber irgendwann in ihre dysfunktionale, pervertierte Form kippt. Und das ist die Ochlokratie. Was ist die Demokratie? Die Herrschaft des Demos, die Herrschaft der informierten Menge, die aufgrund ihrer Informiertheit, aufgrund ihrer staatsbürgerlichen Bildung zu guten Entscheidungen für das Gemeinwohl kommt. Was ist die Ochlokratie? Die Ochlokratie ist die Herrschaft des Ochlos. Der Ochlos ist die desinformierte Masse, die aufgrund ihrer Desinformiertheit, aufgrund gewissermaßen ihrer mangelnden staatsbürgerlichen Bildung und auf ihrer reinen Fokussierung auf das persönliche, individuelle Eigeninteresse zu schlechten Entscheidungen für die Mehrheit, für die Gesellschaft kommt. Und ich glaube, das ist ein sehr interessanter Perspektivwechsel, der hilft, mal ganz anders auf die Dynamiken und Prozesse unserer Zeit zu schauen. Ich kann das hier nicht in aller Tiefe ausführen, aber ich glaube, dass sich sehr gute Gründe dafür anführen lassen, dass wir eigentlich genau an diesem Punkt sind, an dem die Demokratie in eine Ochlokratie übergeht. Und wenn Sie mal mit offenen Augen und Ohren durch die reale und digitale Welt streifen, dann finden Sie, glaube ich, sehr, sehr viele Indizien für die Ochlokratisierung. Und das führt mich nun zu der Suche nach den Zusammenhängen, nach den Ursachen für die Krise der Demokratie oder, wie wir jetzt vielleicht auch neu formulieren können, für die Ochlokratisierung der Demokratie. Und ich möchte das in zwei Schritten tun. Im ersten Schritt frage ich nach den konkreten Zusammenhängen zwischen der digitalen Transformation und digitalen Technologien und dem, was uns Big Tech alles beschert, und der Ochlokratisierung bzw. der Krise der Demokratie. Und im zweiten Schritt werde ich dann nach übergreifenden, noch grundlegenderen Zusammenhängen zwischen den Prozessen der Moderne und der Krise der Demokratie Ausschau halten. Gut, also, erster Schritt, was hat die digitale Transformation mit der Krise der Demokratie zu tun? Nun, dass sie was miteinander zu tun haben, das wird von immer mehr Leuten in immer mehr Publikationen postuliert. Kürzlich ist zum Beispiel eine Studie entstanden, die in 72 Ländern nach dem Zusammenhang zwischen dem Stand der KI-Entwicklung und dem Demokratisierungsstand geforscht hat. Ergebnis: Je höher der Entwicklungsgrad von künstlicher Intelligenz, umso geringer die demokratische Gesundheit einer Gesellschaft. Das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Ja, das Paper sagt auch nichts dazu, warum das so ist. Es stellt lediglich fest, anhand statistischer Analysen, dass hier eine Korrelation, eine signifikante Korrelation vorliegt. Und das wirft natürlich die Frage auf, nun, wie könnte die aussehen? Was könnten denn Gründe dafür sein, dass ein höherer Durchsetzungsgrad von digitalen Technologien und KI zu einem Abbau von demokratischer Gesundheit führt? Ich möchte hier vier Dinge kurz anreißen. Mir ist es wichtig, viele Zusammenhänge herzustellen. Deshalb werde ich leider die einzelnen Zusammenhänge nicht sehr ausführlich vertiefen können. Erstens möchte ich darauf hinweisen, dass in der Technologie von künstlicher Intelligenz selbst etwas angelegt ist, das zumindest konfliktgeladen ist mit demokratischen Ideen ist. Und das ist in der zentralistischen Struktur von künstlicher Intelligenz angelegt. Zweitens haben wir natürlich das ganze Thema Deepfakes, Desinformation und eine potenzielle Infokalypse, die damit in Zusammenhang stehen. Aus der Infokalypse heraus folgt eine massive Polarisierung der Gesellschaft. Und viertens haben wir eine Psychokrise, die hier ebenfalls mit digitalen Technologien zu tun hat und die viel mit der Krise der Demokratie zu tun hat. Die vier Punkte würde ich jetzt gerne kurz ausführen. Beginnen wir mit der zentralistischen Struktur von künstlicher Intelligenz. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass hinter der Oberfläche der vermeintlichen Dezentralisierung, die mit digitalen Medien und mit künstlicher Intelligenz verbunden werden und wie sie auch uns oft präsentiert werden, eine massiv zentralistische Struktur liegt. Und die ist unvermeidlich, weil sie in der Technologie selbst angelegt wird. Das Rennen um die beste künstliche Intelligenz, Wladimir Putin hat mal gesagt, die Nation oder die Institution, die als erstes sozusagen die beste künstliche Intelligenz hat, wird Herrscher über die Welt sein. Das ist natürlich sehr martialisch formuliert, aber es ist, glaube ich, nicht wirklich falsch. Weswegen auch alle großen Player in diesem Rennen massiv involviert sind. Und dieses Rennen wird maßgeblich darüber entschieden, wer am meisten und die besten Trainingsdaten hat. Eine künstliche Intelligenz ist nur so gut wie ihre Daten und je mehr Daten, einfach gesagt, umso besser die künstliche Intelligenz. Also folgt daraus ganz logisch, dass es zu einer massiven Machtkonzentration in den Händen von ganz wenigen Akteuren kommt, die in der Lage sind, diese gigantischen Datenmengen auf sich zu vereinen. Wenn sie das partikularisieren wollten, ganz viele verschiedene Hände, dann hätten die weniger Daten, sie hätten eine schlechtere KI und das läuft dieser Logik zugegen. Also, sie wollen eine gute KI machen, also müssen sie massiv Daten sammeln, konzentrieren. Sie haben eine zentralistische Struktur, sie haben wenige Akteure, OpenAI, Google und wie sie alle heißen, die ganzen Namen des Big Tech, in denen sich massiv Macht konzentriert. Und das bedeutet nicht zwangsläufig den Untergang der Demokratie, aber das unterläuft natürlich erstmal per se die Idee demokratischer Teilhabe, die ja eigentlich auf Demokratisierung von Macht, also Dezentralisierung von Macht, ausgerichtet ist. Und dieser zentralistische Sog, der in der Technologie selbst angeläuft ist, steht damit in einem Konflikt. Rainer Mühlhoff hat das mal sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Er sagt, dass sich diese Technologie ideal für autokratische oder faschistische Zwecke eignen. Nun, das ist jetzt gleich ins ganz große Fach gegriffen, aber die Aussage dahinter ist ja eigentlich nur, dass demokratische Strukturen eigentlich nicht ideal dafür geeignet sind und dass eben zentralistische, autokratische Strukturen da eigentlich natürlicher dran andocken können. Und diese Beobachtung ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Es gibt aber noch eine zweite Sache, mit der diese zentralistische Struktur in Konflikt mit demokratischen Gedanken kommt. Wenn also das Rennen um die beste KI ein Rennen um die meisten und besten Daten ist, dann bedeutet das zwangsläufig, dass wir alle als gesellschaftliche Akteure zu Datenlieferanten gemacht werden. Ja? Man kann meines Erachtens es so formulieren, während in einer vordigitalen kapitalistischen Gesellschaft es unsere Bürgerpflicht war, zu konsumieren, um dadurch die Wirtschaft am Laufen und am Wachstum zu halten, ist es unsere Bürgerpflicht, in Anführungsstrichen, in einer digitalen Gesellschaft, unsere Daten bereitzustellen und zur Verfügung zu stellen, um damit die Systeme besser zu machen. Und wir sehen, Pflicht ist hier natürlich nicht im Sinne einer Rechtsprechung zu sehen, aber es ist unverkennbar, wie wir immer mehr in Prozesse, in Abläufe, in Strukturen hineinbewegen, in denen unsere Daten als Währung eingegeben werden. Dafür gibt es gute Gründe, Ja, denken Sie an die elektronische Patientenakte und was man alles Tolles machen kann. Aber all das sind Mittel und Wege, in denen aus Bürgern Datenlieferanten gemacht werden. Indem aber Bürger zu Datenlieferanten werden, entsteht ein Konfliktpotenzial zur demokratischen Idee. Denn es besteht eine unauflösliche Dialektik zwischen Datenliefern und Kontrolle und Manipulation. In dem Maße, in dem Bürger ihre Daten bereitstellen, werden sie zwangsläufig auch leichter kontrollierbarer, überwachbarer und manipulierbarer. Das lässt sich nicht vermeiden. Man kann versuchen, dagegen zu arbeiten, wie es zum Beispiel die DGSVO-Ordnung versucht und andere und der Digital Service Act. Aber man muss aktiv dagegen arbeiten, weil die eigentliche Logik, der eigentliche Sog der Technologie genau dazu führt. Und auch hier führt das Ganze also zumindest zu einem gewissen Konfliktpotenzial zwischen demokratischen Gedanken und Entwicklungen, die in der Technologie angelegt sind. Kommen wir zum zweiten Thema, der Infokalypse, oder ein anderes Wort, das im Diskurs darüber verwendet wird, ist die Infodemie. Was ist das? Ich würde die Infokalypse folgendermaßen definieren. Sie entsteht durch das Zusammenkommen von zwei bzw. drei Entwicklungen. Die erste Entwicklung ist ein zu viel an Information. Das haben wir schon längst. Schätzungen zufolge produzieren wir alle 2 Tage so viele Daten, wie die gesamte Menschheit seit Anbeginn der Zivilisation bis zum Jahr 2000 produziert hat. Alle 2 Tage kommen so viele Daten neu dazu. Wer soll das verstehen? Wer soll damit irgendetwas anfangen? Wer soll daraus Sinn generieren? Und diese Flut an Informationen, dieser Information Overload, führt dazu, dass das Versprechen von Information kippt. Das Versprechen von Information war ja eigentlich das, dass es uns hilft, mehr Klarheit zu bekommen. Aber wenn die Anzahl an Informationen so gigantisch wird, dann tragen Informationen nicht mehr zu mehr Klarheit, sondern im Gegenteil, zu weniger Klarheit bei. Und das führt letztendlich dazu, dass dieses zu viel an Informationen dazu führt, dass wir eigentlich gar nicht mehr sagen können, welche Information ist jetzt wichtig und welche nicht. Das ist nichts Neues, das haben wir schon lange. Wenn dazu aber eine zweite Entwicklung kommt, und die kommt jetzt durch generative künstliche Intelligenz hinzu, nämlich die Abnabelung der Information von der Realität, dann wird nicht mehr nur noch fraglich, welche Information ist eigentlich wichtig und welche nicht, sondern es kommt noch hinzu, welche ist überhaupt richtig und welche nicht. Eine Schätzung aus dem Jahr 2022 hat vorhergesehen, dass im Jahr 2025, also jetzt, 90% des Internet-Contents, also des neu hinzukommenden Internet-Contents, KI-generiert sein wird, also synthetischer Content sein wird. Jetzt ist es nicht wirklich wichtig, ob die Zahl genauso stimmt und ob das noch ein bisschen länger dauert oder nicht, aber der Trend ist ganz klar. Immer mehr Content, immer mehr Informationen, mit der Sie umgeben sind, ist synthetisch generierte Information. Synthetisch generierte Bilder, Videos, Texte, Musik und so weiter und so fort. Also KI-generierte Information, bei der man nicht mehr sagen kann, ob sie, zum Beispiel ein Bild, eine reale Situation abbilden oder eine völlig fiktive. Und wenn sich in dieses Mehr an Information, in dieses Mehr an synthetisch generierter Information, wenn diese Information nun mit Fake News, Deepfakes, Desinformation durchsetzt werden, dann wird dadurch das gesamte Informationsökosystem gefährdet und beginnt zu kippen. Und das ist, was mit Infokalypse gemeint ist, dass wir ein Mehr an Informationen haben, in denen wir nicht mehr sagen können, welche Information ist wichtig und welche ist nicht, welche ist richtig und welche ist nicht, und in der der ganze Fake, der so gut ist, dass wir ihn nicht mehr als Fake erkennen können, dazu führt, dass jede Information potenziell unglaubwürdig ist. Deepfakes und Fake News und so weiter machen Gefaktes zu etwas Realem, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Indem sie Gefaktes zu etwas Realem machen, machen sie auch das Reale zu potenziellem Fake. Auch das Wahre ist nicht mehr als Wahres erkennbar, sondern ist potenziell Fake. Und dadurch wird, wie es der Philosoph Harry Frankfurter formuliert hat, das führt dazu, dass richtig und falsch keine relevanten Kategorien mehr sind. Und das wiederum führt dazu, dass, so würde ich es formulieren, Realität zu einer Frage der Perspektive wird. Wenn Sie ein Mehr an Informationen haben, indem Sie zu jeder noch so wahren oder abstrusen Vorstellung und Weltbild immer die passenden Informationen, die passenden Bestätigungen finden, dann können Sie Ihre Realität sich ganz individuell zusammenbauen. Und das führt zur Partikularisierung der Gesellschaft, die ja unleugnbar ist, in der sich in verschiedenen Echokammern, in verschiedenen Bubbles Menschen gegenüberstehen, die völlig andere Weltbilder haben und für die der jeweils andere nicht mehr ein Mensch ist, der einfach nur eine andere Meinung hat, sondern ein vollkommener Trottel, der nicht weiß, was die Realität ist. Und nun schlagen wir wieder die Brücke zur Demokratie. Warum ist das für eine Demokratie so ein Problem? Nun, für Demokratien ist das ein ganz besonders großes Problem, weil Demokratien ja davon abhängig sind, in einem diskursiven Prozess einen tragfähigen Konsens zu schaffen. Eine Einigung, ein mehrheitliches Bild darauf, was wünschenswert ist oder nicht. Und je mehr sich das partikularisiert und je mehr ich dafür die absolut glaubwürdige Bestätigung in meiner Bubble finde, umso unmöglicher wird das und der Demokratisierungsprozess wird immer schwieriger und langsamer. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Nehmen wir Pizzagate. Sie erinnern sich vielleicht, Pizzagate war von QAnon. QAnon ist keine irgendwie Randbewegung, mindestens 20 Millionen Anhänger in den USA in die Welt gebracht, dass die Demokratische Partei unter der Führung von Hillary Clinton einen Kinderschänderring betreibt im Keller einer Pizzeria. Und das hat eine Glaubwürdigkeit in der Infokalypse, wo jeder die passenden Informationen findet, dass nicht nur zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen sind, es ist eine Person mit einem Maschinengewehr bewaffnet in die Pizzeria in Washington reingegangen, um dort aufzuräumen, musste aber feststellen, dass die Pizzeria gar keinen Keller hat. Aber das zeigt sehr eindrücklich, wie diese Dinge real werden. Nehmen wir irgendein anderes Beispiel, man könnte die ganze anderthalb Stunden nur mit Beispielen hierfür füllen. Draft Our Daughters ist eine bedeutende Kampagne gewesen, in der behauptet wurde, das ist so von der MAGA und Alt-Right-Bewegung, vermutlich, so genau weiß man das ja nie, getrieben, in der behauptet wurde, dass Demokraten alle jungen Frauen zum Militärdienst einziehen werden. Hat eine wichtige Rolle bei den in den USA ja sehr knappen Wahlen gespürt. Oder mein Lieblingsbeispiel, die Flat Earthers. Auch das keine kleine Bewegung an Menschen, die der festen Überzeugung sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ihre passenden Informationen, Fakten und Bestätigungen dafür bekommen. Ich würde argumentieren, dass wir nicht nur, aber ganz stark durch diese digitalen Medien, soziale Medien, die im Grunde genommen Ochlokratisierungsmaschinen sind, indem sie eine informierte Menge in eine desinformierte Masse überführen. Dass wir über diesen Prozess an einem Punkt bereits angekommen sind, an dem Fakten nicht mehr dazu dienen, ein Weltbild aufzubauen, sondern Weltbilder aus Emotionen, Ressentiment und Gefühl entspringende Weltbilder sind dazu da, sich die passenden Fakten auszuwählen, die mein jeweiliges Weltbild bestätigen. Und sei es, dass die Erde eine Scheibe ist. Und wenn das stimmt, dann müsste auch sofort klar werden, dass ein Reflex, der immer wieder kommt, wie man die Krise der Demokratie bewältigen muss, ja, die Politik muss besser kommunizieren. Das funktioniert nicht. Bessere Kommunikation ist immer wünschenswert. Aber damit lässt sich das nicht wegbekommen. Das Problem ist viel, viel tiefer. Wenn Sie es nicht von mir nehmen wollen, nehmen Sie es von den meines Erachtens großartigsten Straßenphilosophen, die es zurzeit gibt. Die Elektro-Punk-Band Deichkind singt in dem Song Wutboy: Wenn wir die Wahrheit wissen, wer braucht da noch harte Fakten? Das genau ist es. Und dann können Sie kommunizieren, wie Sie wollen. Das kommt nicht an. Gut, gehen wir weiter. Der vierte Punkt, die Psychokrise. Und hier begegnet uns wieder dieses Datum 2005, 2007, also irgendwie die Zeit zwischen 2005 und 2010, in dem das Digitalzeitalter eigentlich so richtig mit den ganzen Web 2.0-Technologien, mit dem Aufkommen von Social Media, mit dem Entstehen des Smartphones so richtig losgeht. Und was Sie sehen, und ich könnte Ihnen noch mehr solcher Bilder mitbringen, dass nach diesem Datum gewisse Entwicklungen, die mit der psychischen Gesundheit verbunden sind, massiv kippen. Ich habe hier zwei Dinge mitgebracht. Wir haben es mit einer Einsamkeitspandemie und einer Pandemie der Erschöpfung zu tun. Die Einsamkeitspandemie ist im Übrigen, auch die hängt natürlich nicht nur mit digitalen Technologien zusammen. Es ist aber sehr gut nachgewiesen, dass mit der Intensität der Nutzung von Social Media das Gefühl der Einsamkeit steigt. Also es ist auch an digitale Technologien gekoppelt. Sie sehen also hier, wie die Anzahl der Menschen, die sich als einsam empfinden, massiv zunimmt seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Und das im Übrigen nicht, wie man denken könnte, nicht nur bei den alten Menschen, sondern insbesondere bei den jungen Menschen. Und hier rechts sehen Sie die Pandemie oder die Epidemie der Erschöpften. Und auch hier sehen Sie, dass hier nochmal eine Beschleunigung ungefähr seit 2007 stattfindet. Was ist die Epidemie der Erschöpften? Nun, hier sehen Sie die Anzahl der Arbeitsausfalltage aufgrund psychischer Erkrankungen. Also die WHO sagt, dass psychische Erkrankungen, Burnout, Depression und andere psychische Erkrankungen die größte gesundheitliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts sind. Und diese Zahlen bestätigen das eindeutig. Jetzt können Sie sich fragen, aber gut, was hat das denn jetzt mit der Krise der Demokratie zu tun? Nun, wenn Sie sich mal anschauen, was Massenpsychologen wie Matthias Desmond in Fortführung der Arbeiten von Hannah Arendt und anderen herausgefunden haben, sie beschäftigt sich mit der Frage: Wie entstehen totalitäre Systeme? Das war die Frage schon von Hannah Arendt und die wird hier weiter vertieft. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass vier Faktoren entscheidend sind für sogenanntes Large-Scale Mass Formation, also dass sich große Mengen an Menschen auf eine oder wenige Ideen ausrichten und dieser Idee folgen, was ja eine Voraussetzung für totalitäre Systeme sind. Nun, es gibt vier psychologische Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen. Erstens Einsamkeit, soziale Isolation und Mangel an sozialen Bindungen fördert die Entstehung von totalitären Systemen und von Large-Scale Mass Formation. Zweitens das verbreitete Vorhandensein von freischwebenden Ängsten und psychischen Unbehagen, Klammer auf, psychische Krankheiten, Depressionen, Klammer zu. Drittens, freischwebende Frustration und Aggression. Ich erinnere an die Statistik zu Beginn des Vortrags, dieser geballte, aufgestaute Zorn, der in der Gesellschaft vorhanden ist. Und viertens, ein fehlender Sinn, eine fehlende Ausrichtung im Leben. Und ich würde argumentieren, hinter all diese vier Dinge können Sie einen Haken setzen. Und das Ganze unterfüttert natürlich nochmal die These, dass eine Krise der Demokratie besteht, beziehungsweise eine steigende Sympathie letztendlich auch oder Bereitschaft für alternative autoritäre Gesellschaftsformen. Gut, das waren mal die Verbindungen, die ich zwischen digitaler Technologie und der Krise der Demokratie herstellen wollte oder der Ochlokratisierung. Ich würde jetzt gern noch ein paar Meta-Zusammenhänge herstellen. Und zwar würde ich jetzt gerne ein bisschen reinschauen in die Grundstruktur der Moderne und wie auch diese möglicherweise dazu beitragen könnte, wie die Demokratie, ob sie es will oder nicht, in ihre Krise hineingeführt werden kann, was ja auch die These von dem Verfassungskreislauf war. Und hier stütze ich mich ganz wesentlich auf Arbeiten von Hartmut Rosa, der sehr überzeugend herausgearbeitet hat, dass Beschleunigung die Grundtendenz der Moderne ist. Also dass das eigentlich das bestimmende Merkmal der Moderne ist. Was heißt Beschleunigung? Nun, wir haben, und auch hier begegnet uns wieder, Technologie. Technologische Entwicklung führt natürlich zu einer Beschleunigung. Ja? Nehmen Sie künstliche Intelligenz, Sie bekommen jetzt schneller Ihr Ergebnis, Sie können schneller Output generieren, die Dinge beschleunigen sich. Denken Sie an die Entwicklung von Brief über E-Mail zu SMS, ja? Und so weiter und so fort. Wir haben eine technische Beschleunigung. Diese technische Beschleunigung führt zu einer Beschleunigung des sozialen Wandels, weil wir nun in kürzerer Zeit mehr Dinge können, weil wir die Technologien dafür zur Verfügung haben, entwickelt sich die Wirtschaft schneller, die Prozesse laufen schneller. Nicht nur die Wirtschaft, auch andere Systeme, Kommunikationswege, Transportwege, all diese Dinge werden schneller. Weil all diese Dinge schneller werden, wird auch das Lebenstempo auf der individuellen Ebene immer steigt, immer weiter und immer weiter. Ich denke, das spürt jeder von uns und jeder von Ihnen am eigenen Leib. Weil sich aber bei uns wiederum die Forderungen zur Beschleunigung immer weiter akkumulieren, ja, jeder hat seine To-Do-Liste, die niemals fertig wird und die immer länger wird und wir müssen immer mehr machen, daraus entsteht wieder der Ruf nach Technologie, die uns helfen soll, diese Beschleunigung zu bewältigen. Und so dreht sich die Beschleunigungsspirale immer weiter und immer weiter in der Moderne. Das ist erstmal eine soziologische Beobachtung, die mittlerweile sehr gut manifestiert ist. Springen wir wieder rüber und stellen die Verbindung zur Krise und zum möglichen Kippen der Demokratie her. Nun, was wir feststellen, ist nun Folgendes. Demokratie als Gesellschaftsform ist unfassbar langsam, weil sie in einem diskursiven Prozess durch Diskussion ganz vieler Akteure, die anderer Meinung sind, einen Konsens herstellen muss, in Wahlen Mehrheiten generieren muss, die dann wieder agieren müssen. Demokratien sind langsam und in der Spätmoderne, also in unserer Zeit, werden sie immer langsamer, weil ja, denken Sie an die Polarisierung, die Gesellschaft immer weiter polarisiert und es immer schwieriger wird, Mehrheiten unter eine gemeinsame Idee zu bringen. So, und das führt dazu, dass die Demokratie als Gesellschaftsform sich viel langsamer beschleunigt oder entwickelt, wenn sie sich überhaupt beschleunigt und vielleicht sogar verlangsamt, ja, während alle Subsysteme in dieser Gesellschaft sich immer schneller beschleunigen. Wirtschaft wächst immer weiter, beschleunigt sich immer mehr. Kommunikationsprozesse werden immer schneller. Transportprozesse, Logistikprozesse werden immer schneller. Der Finanzmarkt, ja, also wenn Sie sich nur mal, sehr spannend, nur mal an dem Beispiel auszuführen, was für eine radikale Beschleunigung hier vonstatten geht. Hier machen Mikrosekunden mittlerweile den Ausschlag über Trades und so weiter. Ja. Also all diese gesellschaftlichen Subsysteme beschleunigen sich immer weiter, während die Demokratie als Gesellschaftsform diese Beschleunigung nicht mitgehen kann. Und dadurch wird Demokratie zu einem Funktionshemmnis. Demokratie wird strukturell dysfunktional, wenn sich alle Subsysteme immer weiter beschleunigen. Und das hat Konsequenzen. Ich möchte auf drei Konsequenzen eingehen. Es entstehen erstens neue Leitbilder für die Politik. Ganz einfach formuliert war ja das traditionelle Leitbild der Politik ungefähr dieses hier. Ja? Also das in einer demokratischen Gesellschaft ist die Idee, dass die Politik den Rahmen vorgibt, den Entwicklungsrahmen und die Entwicklungsrichtung vorgibt, innerhalb und nach denen die gesellschaftlichen Subsysteme zu operieren haben. Ja, das ist ja die Idee. Ja, die Demokratie gibt sozusagen die Regeln vor und die Leitplanken und so weiter und da drin entfalten sich die Dinge. Und genau das überzeugt nicht mehr, wenn Demokratie dysfunktional und zu einem Funktionshemmnis wird. Und dann entstehen neue Paradigmen, die Kettensäge. Die Kettensäge, zuerst ganz prominent von Javier Milei, jetzt sind wir wieder in Argentinien, das einzige demokratische Land, in dem nach der Edelman Trust Barometer ein Regierungswechsel zu einer Verbesserung des Vertrauens der Bürger in die Regierung geführt hat. Er ist mit der Kettensäge angetreten, die dafür steht, wir müssen den Staat kurz und klein hauen. Alles absägen. Alles, was staatliche Prozesse und Institutionen sind, muss zerstört werden, damit sich die Subsysteme frei entfalten können. Das wurde von Elon Musk aufgegriffen, der von Javier Milei eine Kettensäge geschenkt bekommen hat und die ganz stolz hochgehalten hat, als er Dodge, das Department of Government Efficiency, übernommen hat, dass Schätzungen zufolge zur Freisetzung, schöner Euphemismus, also zur Entlassung von 280.000 Regierungsmitarbeitern in den USA geführt hat. Also die Idee ist, die Kettensäge als Bild dafür, wir müssen den Staat in all seinen Institutionen abbauen und zerstören, weil er ein Funktionshemmnis ist. Und das muss man nicht gutheißen, ja? Aber es ist gewissermaßen nicht irrational. Wenn man mal verstanden hat, welche Prozesse dahinter stehen, also würde ich argumentieren, dass die Beschleunigung der Moderne zwangsläufig dazu führt, dass die Demokratie dysfunktional wird, dann ist das ein, naja, sehr martialisches und immer noch ethisch fragwürdiges Bild, aber es ist nicht irrational. Und ja, in Deutschland hat ja auch der ehemalige Finanzminister Lindner auch die Kettensäge gefordert, also mehr Milei-Wagen war das Schlagwort. Das kommt hier in Deutschland nicht so gut an, aber in Deutschland ist Bürokratieabbau ist die höflichere Variante der Kettensäge. Der Staat ist ein Funktionshemmnis, der Staat muss zurückgefahren werden. Damit will ich nicht sagen, dass das, was in Deutschland gerade passiert, gleichzusetzen ist mit dem, was in Argentinien und USA passiert. Ich will Ihnen nur klar machen, dass dieselbe sozusagen Dynamik und Gedankenlogik dem Ganzen zugrunde liegt. So, jetzt muss man aber als nächstes die Frage stellen, wir haben jetzt die Kettensäge angelegt, bildlich gesprochen, und den Staat kurz und klein gehauen, die Demokratie abgebaut. Was soll denn eigentlich danach kommen? Und hier würde ich gerne mal die Ideologie des Big Tech, das ist ja so der Überbegriff hier dieser Vortragsreihe, zum Sprechen bringen. Was ist deren Vorstellung dafür, was eine geeignetere und bessere Regierungsform ist? Und das würde ich Ihnen gerne anhand drei bedeutender Köpfe im Denken des Silicon Valley-Ideologie näher bringen. Wir fangen mit Peter Schumpeter an, ein Ökonom, der sich nur mit Ökonomie beschäftigt hat. Der hat sich nicht mit der Frage beschäftigt, was eine gute Gesellschaftsform ist. Der hat sich die Frage gestellt, wie entwickeln sich Unternehmen weiter? Ja, und die Ideologien des Silicon Valley, des Big Tech, sind eigentlich sozusagen aus einer Unternehmenslogik, wird das hochextrapoliert auf den Staat. Und Peter Schumpeter spricht von schöpferischer Zerstörung, die nötig ist, um den Weg frei zu machen für Innovation und Entwicklung. Ein Grundgedanke, der im aktuellen Wirtschaftsnobelpreis wieder honoriert wurde und der auf Unternehmensebene bezogen auch sicherlich richtig ist. Ja? Also Unternehmen müssen im Wettbewerb auch mal zerstört werden oder also untergehen oder sogar Selbstzerstörung betreiben, um den Weg für Innovation freizumachen. Und das ist das Leitbild der Digital- und Startup-Ökonomie, auf dem Big Tech und all diese Ideologien dann resultieren. Und die nehmen nun diesen Gedanken, genau diesen Gedanken, und extrapolieren ihn hoch auf die Gesellschaft. Und sie sagen, ja, genau das braucht es auch auf der Gesellschaftsebene. Zerstörung. Wir müssen erstmal die Gesellschaft zerstören, also das Gesellschaftssystem, Demokratie zerstören, um den Weg freizumachen. Das sagt zum Beispiel Nick Land, Curtis Jarvin, das sind beides bedeutende Vordenker im Silicon Valley. Curtis Jarvin war Ehrengast von Trump bei der Amtseinführung. Und er ist der Hauptsouffleur von J.D. Vance. Gut, also Nick Land spricht vom Akzelerationismus. Das heißt, er sagt, wir müssen die Beschleunigung mittels Technologie immer weiter treiben, bis die Gesellschaft kollabiert. Ja, wir müssen die Beschleunigung durch Technologie weiter akzelerieren mit dem Ziel, das Gesellschaftssystem zu sprengen und dann den Weg freizumachen. Das kann man dann von Curtis Jarvin lernen, zu einer CEO-Monarchie. Und das Leitbild ist hier der Leviathan, also der allmächtige Herrscher, an dem alle Bürger sozusagen gänzliche Macht abgeben und der dann aus seiner Allmachtsposition heraus schon das Richtige für die Bürger machen wird. Also das ist im Grunde genommen ein autoritärer, totalitärer, diktatorischer Gedanke als Leitbild für eine neue Gesellschaftsform. Und genau das meinte auch Peter Thiel in seinem Essay und in dem Zitat, was ich vorgestellt habe. Peter Thiel steht zum Beispiel auch hinter dem Seasteading Institute, eines von den vielen Startups, die er unterstützt, und die Startup Nations bauen aktuell. Also auf dem Meer neue Nationen bauen, die nach diesem Leitbild funktionieren. Also die Bürger geben alle Rechte an eine Betreibergesellschaft ab, die wie ein CEO-Monarch alle Regeln gibt. Und das einzige Recht, Zitat, das einzige Menschenrecht, das eigentlich noch übrig bleiben sollte, ist the right for free exit. Wenn es Ihnen nicht passt, dürfen Sie gehen. Gut, ich muss mich etwas beeilen. Kommen wir zu einer zweiten Konsequenz der Dynamisierung in der Moderne. Das Gefühl ersetzt das Argument. Auch hier referiere ich wieder auf Hartmut Rosa und zitiere: In der spätmodernen Politik bestimmt nicht mehr die Kraft des besseren Arguments über den zukünftigen politischen Kurs, sondern der Einfluss von Ressentiments, mehr oder minder irrationalen und oft flüchtigen Bauchgefühlen, suggestiven Metaphern und Bildern. Bilder sind ohne Zweifel schneller als Worte oder gar Argumente. Im Ergebnis aber heißt dies, es sieht ganz danach aus, als ob Worte und erst recht Argumente, vielleicht sogar das Medium Sinn, angesichts der Geschwindigkeit der spätmodernen Welt zu langsam geworden sind. Ja, also ähnlicher Gedanke wie nicht mehr Argumente, Fakten und Daten dienen dazu, ein Weltbild aufzubauen. Das Weltbild dient dazu, ihr jeweils empfundenes Weltbild dient dazu, sich die passenden Argumente rauszusuchen. Das, was ich als richtig fühle, ist das Richtige. Und man kann es ja auch nicht richtig kritisieren, weil man so überwältigt wird mit Entscheidungen, die man machen muss, mit To-Dos und so weiter und so fort. Man kann gar nicht mehr alles argumentativ, deliberativ, das ist die Grundidee der Demokratie, deliberative Abwägung, das können wir ja gar nicht mehr. Ja? Also das Gefühl ersetzt das Argument und die Dimension von Sinn, Wahrheit verliert eigentlich ihre Bedeutung. Und dann kommen wir wieder zurück zu diesen Reflexen, ja, wir müssen halt besser kommunizieren oder die Wissenschaft muss sich einbringen. Alles gut, aber es bringt nichts, wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, der ein anderes Gefühl hat, was wahr ist. Gut, der dritte Punkt, auch das wieder im Schnelldurchlauf. Nun, die Probleme, die wir haben, bestreitet ja niemand. Die Probleme gehen ja über die Krise der Demokratie hinaus. Wir haben eine ökologische Krise, ja, wir haben eine digitale Transformation, die wir stemmen müssen und so weiter und so fort. Es gibt viele Probleme. Wenn nun aber die Idee vorherrscht, dass die Demokratie uns hier gar nicht weiterhelfen kann, was kann uns dann weiterhelfen? Und hier kommt der Solutionismus oder der Technosolutionismus ins Spiel. Das ist eine weitere Kernideologie im Silicon Valley, die im Wesentlichen besagt, die beste, ja, die einzige Möglichkeit, Probleme zu lösen, ist durch Technologie. Die ideologische Grundannahme hier ist, dass sich alle Probleme lösen lassen durch Algorithmen und ausreichend Daten. Und da sind wir wieder bei einer weiteren Akzelerierung, noch mehr Daten ranschaffen, bessere Algorithmen machen und wir sollten doch eigentlich die Steuerung der Gesellschaft den Algorithmen überlassen. Und in diesem Denken wird dann jede Form der Verlangsamung von technischem Fortschritt, also wenn Sie ein Fragezeichen nennen und sagen, ist das jetzt eine gute Idee, wird zu einer unmoralischen Handlung. Ja, weil die Verlangsamung von Technologie gleichgesetzt wird mit einer Verlangsamung der Verbesserung der Zustände. Also sich irgendwie gegen technischen Fortschritt zu stellen, ist unmoralisch und soll darüber gewissermaßen abgeräumt werden. Und wir sehen ja auch in den USA natürlich eine massive Deregulierung. Exemplarisch hier Marc Andreessen, weiteres Silicon Valley-Ikone, hat den Essay geschrieben, Why AI Will Save the World. Also übergibt die Steuerung der Gesellschaft der künstlichen Intelligenz und dann werden die Dinge besser. Okay, ich nähere mich dem Schluss an und der Frage, was wir denn tun können und habe erstmal eine schlechte Botschaft, weil ich glaube, dass wenn man diese Zusammenhänge beginnt besser zu verstehen, beginnt man auch ein Grunddilemma zu erkennen, in dem die Demokratie steckt, bei jedem Versuch, sich selbst aus dieser Krise zu befreien. Ich würde argumentieren, dass Demokratien, und das gilt jetzt besonders für Demokratien, indem sich Demokratie zu stabilisieren versucht, baut sie sich selbst ab. Wieso? Das möchte ich mal an einem Beispiel erläutern oder an ein, zwei Beispielen. Nehmen wir das Beispiel Rumänien. In Rumänien gab es eine demokratische Wahl. Da wurde ein Kandidat gewählt, der aber tendenziell antidemokratisch war. Rechtspopulist, Russlandfreund und so weiter und so fort. Und der hat diese Wahl gewonnen, obwohl er noch kurz vorher eigentlich unter ferner Liefen war. In Rumänien hat es aber eine massive Desinformationskampagne, vor allem auf TikTok und anderen sozialen Medien gegeben, die dazu geführt haben, dass plötzlich dieser Kandidat die Mehrheit bekommen hat. Und nun versucht die Demokratie sich zu wehren und hat die Wahl annulliert. Und jetzt fragen Sie sich mal, mit welchem Recht kann eine Demokratie diese Wahl eigentlich annullieren? Das ist keine einfach zu beantwortende Frage. Ist nicht die Idee der Demokratie, dass jeder sich seine eigene Meinung machen kann? Und wenn ich mir meine Meinung eben auf TikTok bilde, dann mache ich das eben auf TikTok. Und wenn ich mir deshalb zu der Überzeugung komme, dass dieser Kandidat vielleicht gut wäre, dann wähle ich den. Und jetzt kommt aber das Analogon des Verfassungsgerichts oder des Präsidenten und sagt, nee, das akzeptieren wir aber nicht. Die Wahl wird annulliert. Weil wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, das eine Mehrheit der Bevölkerung getroffen hat. Und hier versucht Demokratie, sich zu verteidigen. Und indem sie das versucht, wird sie tendenziell undemokratisch. Ich überspringe das Beispiel hier Le Pen. Ja, also ich kann es nicht ganz überspringen. Also in Frankreich ist das ja, der Front National ist seit Jahren, rückt immer weiter vor, gewinnt immer mehr Stimmen, hat mittlerweile eigentlich die Mehrheit aller Stimmen und wird immer weiter versucht, irgendwie an ihr ranzudringen. Aber es geht nicht. Das Gleiche, was wir hier gerade mit der AfD sehen. Und jetzt plötzlich wird Le Pen von der Wahl ausgeschlossen, weil sie wegen Steuerhinterziehung 5 Jahre nicht mehr bei der Wahl steht. Und zwar vor der Wahl, bei der mit, nach allem, was sich sagen lässt, mit Gewissheit sie die Mehrheit bekommen wird. Ich maß mir nicht an, zu beurteilen, ob das jetzt politisch motiviert ist oder nicht. Ja? Darum geht es mir gar nicht, ob das berechtigt war oder nicht. Aber jetzt sagen wir mal, es hat alles seine Richtigkeit. Das kann natürlich sofort antidemokratische Parteien nutzen, um zu zeigen, hey, verhaltet euch antidemokratisch. Und genau das hat J.D. Vance getan. Er hat den Europäern vor die Nase gehalten. Er hat gesagt, dass die eigentliche Bedrohung der Demokratie in Europa kommt from within, kommt aus den Ländern selbst. Ihr verhaltet euch undemokratisch, so J.D. Vance, weil ihr die immer größer werdende, rechtsgerichtete und eher mit Demokratie in Konflikt stehenden Strömungen eigentlich irgendwie versucht zu verdrängen und zu verbieten. Und wenn die Mehrheit der Menschen sich das doch wünschen, dann ist das doch demokratischer Gedanke. Und aus dem gleichen Gedanken heraus wird gerade argumentiert, dass Donald Trump eine dritte Amtszeit bekommen soll. Ist völlig in Konflikt mit dem amerikanischen Gesetz, aber die Argumentation ist, naja, aber wenn die Mehrheit der Menschen es wollen, wie könnt ihr als Demokraten dagegen sein? Und genau diese Dialektik ist auch im Hintergrund dieser großen panischen Angst, ob man in Deutschland die AfD verbieten soll oder nicht, weil man genau weiß, man kann nur verlieren. Entweder verliert man, weil man die AfD verbieten will, aber scheitert, oder man verliert, weil man sie verbietet und weil man damit allen Sympathisanten recht gibt, seht doch, das sind die eigentlich Bösen. Also indem sie sich zu stabilisieren versucht, baut sie sich eigentlich ab. Ich komme zum Schluss und jetzt wirklich zum Schluss und zu Auswegen. Und natürlich habe ich Ihnen keine Auswege mit, ich habe gar keine Zeit mehr dafür, aber ich hoffe, dass irgendwie die Analyse gezeigt hat, dass das Problem vielleicht doch etwas tiefer ist und dass einfache Auswege wie, naja, die Politik muss jetzt besser kommunizieren und so, dass das eigentlich grundsätzlich an der Komplexität des Problems vorbeiführt. Ich würde argumentieren, wenn man wirklich an diesen Dynamiken etwas ändern will, dann müsste man wesentlich grundsätzlicher denken. Aber damit hat es auch so seine Probleme. Aber kommen wir erstmal zu drei Schlagworten, die ich in die Debatte werfen möchte, die hier hilfreich sein können. Erstens, die Beschleunigungsspirale muss irgendwie verändert werden. Das heißt, das Schlagwort hier ist die Postwachstumsgesellschaft. Beschleunigung bedeutet, dass sich Gesellschaften nur dynamisch stabilisieren können. Postwachstumsgesellschaft bedeutet nicht, dass keiner mehr wachsen oder innovativ sein darf oder irgendwie mehr Geld verdienen darf oder sonst was. Aber die Idee dahinter ist eigentlich die, eine Gesellschaftsform zu finden, in der Institutionen, auch Unternehmen, sich stabilisieren können, auch dann, wenn sie nicht wachsen. Solange wir nicht irgendwie einen Weg dahin finden, wird sich die Dynamisierungsspirale nicht verändern lassen. Dann müssen wir Verantwortung übernehmen für die Technologien, die wir in die Welt setzen. Das ist ein Thema, mit dem ich mich an anderer Stelle viel beschäftige. Ja, indem wir technologisch immer mehr können, sind wir auch für immer mehr verantwortlich. Und das ruft nicht nach weniger Regulierung, sondern nach mehr Regulierung. Aber, so würde ich sagen, nach vernunftgeleiteter Regulierung. Was bedeutet das? Das führt uns zum dritten Bild. Wir brauchen eine Idee, wo wir als Gesellschaft eigentlich hinwollen. Und die haben wir nicht mehr. Zu Beginn der Moderne gab es noch eine Idee, eine Vorstellung, einen Zielpunkt, weswegen auch die Rede vom Fortschritt Sinn gemacht hat. Ja, die hat Sinn gemacht, weil Entwicklung, technologische Entwicklung uns näher zu diesem Punkt geführt haben. Aber da sind wir schon längst nicht mehr. Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass die liberale Idee im Grunde genommen tot ist. Weil die liberale Idee uns an einen Punkt geführt hat, dass zwar jeder machen kann, was er oder sie will, dass aber keiner mehr eine Vorstellung hat, was man mit dieser Freiheit eigentlich Sinnvolles anstellen könnte. Wir brauchen eine Vorstellung, was gutes Leben eigentlich bedeutet, individuell, aber auch gesellschaftlich. Und die müsste dann den Rahmen geben, auch für die Regulierung von Technologie, die dann dazu dienen müsste, uns näher zu diesem Zielbild zu führen. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass das noch sehr vage ist und ich könnte einen anderen Vortrag dazu führen, wie nahezu aussichtslos es ist, das zu erreichen. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Vielen Dank.
Das war der Philosoph Ziad Mahaini mit seinem Vortrag »I no longer believe that freedom and democracy are compatible« zum Stand der Demokratie im Digitalzeitalter. Ziad Mahaini hat seinen Vortrag am 29.10.2025 im Rahmen der Ringvorlesung des Zentrums für ethische Fragen im 21. Jahrhundert gehalten. Und wenn ihr noch mehr Vorträge aus der Ringvorlesung hören wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da verlinke ich euch noch zwei Hörsaalfolgen zum Thema. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.